Cells in Motion, der Audio-Podcast.
Mit Frieda Berg und der mathematischen Bildoptimierung für das Tracking einzelner Zellen auf Wanderschaft. Rubor, Kalor, Dolor, Tumor, Functio Laser. Das steht für Rötung, Erwärmung, Schmerz, Schwellung und eingeschränkte Funktion, die fünf typischen Anzeichen einer Entzündung. Die Entzündung ist zunächst eine gute Sache, von der unser Körper profitiert, denn sie wehrt im akuten Fall Erreger ab oder räumt abgestorbenes Gewebe weg, das ziemlich giftig für uns wäre. Diese positiven Grundeigenschaften von Abwehrzellen können aber auch ins Negative umschlagen, wie Professor Dietmar Festweber vom Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin erläutert.
Einerseits ist die Entzündung als Abwehrreaktion und als Aufräumreaktion wichtig und helfend. Oft kommt es aber dazu, dass dann diese Abwehrzellen übertreiben und zu viel eigenes Gewebe angreifen und das eben zerstören und der Schaden durch diese Entzündungszellen noch viel größer wird, als er eigentlich nötig gewesen wäre. Und dann haben wir also eine Imbalance dieser Entzündungsreaktion und dadurch kommt es erst zu noch viel stärkerer Schädigung. Deshalb glauben wir dann oft, Entzündung ist eigentlich eine schädliche Geschichte, die wir bekämpfen müssen. Aber zunächst ist eigentlich Entzündung eine Abwehr und eine Reparatur.
Und genau diese Reparatur kann eben auch aus dem Ruder laufen. Chronische Entzündungen sind beispielsweise Rheuma oder Multiple Sklerose. Um solche schädlichen Überreaktionen von Abwehrzellen künftig kontrollieren und unterbinden zu können, ist es wichtig, den biologischen Prozess einer Entzündung ganz genau zu kennen. Zentrale Spieler, so viel weiß man längst, sind weiße Blutkörperchen, die sogenannten Leukozyten. Sie sind im Blutkreislauf verteilt und erkennen durch Signale der Blutgefäße, wo sie gebraucht werden, so Dietmar Festweber.
Das Wichtigste bei der Entzündung ist eben, dass also eine Schädigung entsteht und die Schädigung dann Leukozyten aktiviert und das Endothel aktiviert. Das Endothel sind Zellen, die Blutgefäße auskleiden. Diese aktivierten Blutgefäße können dann Leukozyten abfangen im Blut und das führt zur Einwanderung von Leukozyten in Gewebe. Und die Leukozyten bekämpfen dann entweder Infektionserreger, wenn das die Auslöser waren, oder räumen praktisch Gewebezellen weg, die zerstört wurden, wenn es eine mechanische oder eine chemische oder eine Brandverletzung war.
Besonders interessant ist dabei, wie die Leukozyten in das Gewebe eindringen. Denn eigentlich ist das Endothel, also die Wand von Blutgefäßen, eine feste Barriere, durch die die Leukozyten nur im akuten Fall kommen. Wie die Leukozyten durch die Barriere wandern, ist bisher nicht geklärt, räumt Professor Festweber ein.
Wir wissen viel über die Mechanismen, wie Leukozyten das Endothel erkennen in geschädigten Geweben, aber sehr wenig darüber, wie der Leukozyt wirklich durch die Endothelbarriere hindurch wandert. Und das ist der Prozess, der als Diapedese bezeichnet wird. Und der kann grundsätzlich auf zwei Art und Weisen stattfinden. Leukozyten können durch eine Endothelzelle direkt hindurch wandern oder sie können durch den Kontakt zwischen Endothelzellen hindurch wandern.
Wandern die weißen Blutkörperchen direkt durch einzelne Zellen der Blutgefäßwand, nennt man dies transzellulär. Wandern sie zwischen Verbindungen von Zellen, ist es parazellulär. In der Theorie gibt es nur diese beiden Möglichkeiten, trans- oder parazellulär. Aber welche Route, welchen Pathway nehmen die Leukozyten tatsächlich?
Man muss den Pathway kennen, das ist also nicht nur eine akademische Frage, sondern man muss ihn kennen, um dann wissen zu können, wie man mit dieser Hindurchwanderung durch die Endothelbarriere umgehen kann, wie man das blockiert.
Denn wenn man es schafft, die Leukozyten daran zu hindern, einfach durch die innere Gefäßwand zu wandern, dann verhindert man auch, dass sie ungewollt gesundes Gewebe zerstören. Für viele Patienten chronischer Entzündungserkrankungen wäre eine solche gezielte Blockade der Einwanderung der Schlüssel zur Beschwerdefreiheit. Das Ziel ist also klar. Um nun zu erfahren, welchen Weg Leukozyten einschlagen, müsste man sie ganz einfach verfolgen können. Genau an solchen sogenannten Tracking-Methoden arbeiten Lena Frerking und Christoph Brune vom Institut für angewandte Mathematik der Universität Münster. Mit Tracking lassen sich einzelne Leukozyten auf ihrer Wanderung durch Barrieren verfolgen. Für das Tracking macht das Mikroskop zunächst Aufnahmen der Endothelregion und zwar in vier Dimensionen. Denn zur dreidimensionalen, aber statischen Auflösung tritt noch die Zeit als vierte Dimension hinzu. Sie erfasst die Bewegung einzelner Zellen durch das Endothel. Doch die Mikroskopietechnik gerät bei einer so enormen Auflösung im Nanometerbereich an ihre optische Grenze. Deshalb stellen die Messdaten für die Mathematiker eine interessante Herausforderung dar, wie Christoph Brune erklärt.
was eben die Mathematik so stark benötigt an der Stelle, ist, dass die Daten in der Regel unterschiedliche Auflösungen haben. Also meistens ist es so, dass es in der X- und in der Y-Achse, also in der typischen optischen Ebene, die Auflösung sehr hoch ist. Man sieht also sehr gut die Daten in 2D. Aber wenn man dann versucht, die Höhendimension mit hinzuzunehmen, da gibt es in der Regel dann eine geringere Auflösung. Und um das zu kompensieren, muss man sogenannte In-Painting-Methoden einsetzen, also Methoden, die einem erlauben, in den Zwischenschritten durchaus sinnvolle Informationen zu erkennen.
Durch Rekonstruktion und In-Painting werden technisch bedingte Datenlücken und Artefakte, die sich aus den Mikroskopbildern ergeben, sinnvoll aufgearbeitet. Die Auflösung in allen 4 Dimensionen kann angeglichen werden. Neben In-Painting wenden die Mathematiker eine weitere Bildoptimierungsmethode an, das Deblurring. Damit lässt sich der natürliche Verwacklungs- oder Verzerrungseffekt der Bilder wieder aufheben. Christoph Brune.
Das hat was mit der Beugungsgrenze des Lichts zu tun und das führt in der Regel dazu, dass wir sowas wie verschwommene Bilder wahrnehmen. Also jedes Fluoreszenzmikroskop hat in natürlicher Art und Weise sowas wie einen leichten Blurring-Effekt, einen leichten Verzerrungseffekt. Die Idee ist, dass wir so einen Verzerrungseffekt mathematisch als eine Art Vorwärtsmodell fassen können. Wir verstehen also, was ein Verzerren von einem Bild bedeutet und können diesen Prozess als ein sogenanntes inverses Problem aufstellen. Wir können also diesen Verzerrungsprozess rückgängig machen. Das nennt man dann Deblurring.
Durch die Entzerrung der Bilder werden unscharfe Ränder wieder scharf und das ist eine wichtige Grundvoraussetzung für die Analyse von Wanderrouten. Denn um nun herauszufinden, welchen Weg Leukozyten einschlagen, ob sie an Endothelzellen vorbei oder gar durch die Zellen hindurch wandern, legen die Mathematiker ihr Augenmerk auf die Zellkontur. An der Kontur lässt sich ablesen, wie stark und in welche Richtung sich die Zelle verformt, um die Barriere zu überwinden. Dazu muss die Kontur natürlich gestochen scharf von den Konturen der benachbarten Zellen abzugrenzen sein. Außerdem bestimmen Bewegungen im Inneren der Zelle die Wanderung. So Mathematikdoktorandin Lena Fräking.
Also unter Tracking verstehen wir das Verfolgen von Zellen über eine bestimmte Zeitsequenz hinweg. Das Besondere, was wir jetzt machen, ist, dass wir nicht nur den Zellkern oder das Zentrum einer Zelle verfolgen, sondern wir gucken uns auch intrazelluläre Veränderungen an. Also wir gucken, was passiert in der Zelle.
Die Richtungen und Geschwindigkeiten einzelner innerer Bestandteile der Zelle werden zur Bewegungsanalyse in einem mathematischen Modell erfasst, das sich Optical Flow oder optischer Fluss nennt. Es repräsentiert die Bewegungen in einem Vektorfeld und hilft dabei, die Verformung einer wandernden Zelle besser zu analysieren. Lena Fräking arbeitet daran, dieses Modell zu optimieren.
Also das Besondere an meinem Modell ist halt vor allem, dass ich die intrazellulären Bewegungen besser erkennen kann als in den Modellen, die es bisher gibt. Das heißt, in bisherigen Modellen werden die äußeren scharfen Kanten zwar gut dargestellt, aber die intrazellulären Bewegungen werden noch nicht realistisch dargestellt.
Professor Dietmar Festweber ist auf eine Modellierung von zellinternen Bewegungsflüssen und auf nachträgliche Verfahren der Bildoptimierung durchaus angewiesen. Denn nur so kann er in seiner biologischen Forschungsfrage nach der Route von Immunzellen entschieden weiterkommen. Sich dabei regelmäßig zwischen der Biomedizin und der Mathematik auszutauschen, ist für den Projekterfolg entscheidend. Christoph Brune.
Das Ganze wird validiert, also es wird nachgeschaut, sind die Situationen, die wir automatisch erkannt haben, auch wirklich genau die wir beobachten können. Und im Idealfall ist es so, dass man nachher die Software wirklich am Mikroskop direkt daneben hat oder sogar im Mikroskop ergänzen kann, sodass also diese automatische Analyse in Echtzeit stattfindet. Das wäre also die Idealvorstellung.
Eine mathematische Software, die mikroskopische Aufnahmen durch In-Painting, Deblurring und weitere Bildoptimierungsverfahren direkt für die Verfolgung von Leukozyten bearbeitet, wäre für bildgebende Verfahren eine Innovation. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss bis zur nächsten Folge über die Entwicklung von Nervenzellen bei der Fruchtfliege.
Mehr Informationen rund um den Exzellenzcluster finden Sie unter cells-in-motion.de.